Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
Es findet sich vor allen Dingen bei den Burschenschaften. Es gibt aber auch Burschenschaften, die tatsächlich nicht der Extremrechten zuzuordnen sind. Es gibt Burschenschaften, die so, also wo ein Teil der Mitglieder oder die Aktivitas gerade so ist, aber wo quasi andere in eine andere Richtung gehen von den Mitgliedern. Also wo es so gemischt ist, und am eindeutigsten ist es eben bei diesem Dachverband Deutsche Burschenschaft, bei einzelnen Burschenschaften außerhalb davon und bei dem zweiten burschenschaftlichen Dachverband Allgemeine Deutsche Burschenschaft, wo ich auch sagen würde, auch wenn die jetzt nicht so viele eindeutige Neonazis in ihren Reihen haben, die eben bei der Deutschen Burschenschaft durchaus anzutreffen sind. Und von denen quasi, das sind jetzt nicht so viele, aber sie stellen halt für rechte Projekte seit Jahrzehnten immer wieder das entscheidende Personal.
Ja, bonjour und hallo zu einer neuen Folge bei uns doch nicht. Hier sind Eva.
Und Anna.
Und ja, wow, es fühlt sich extrem lange her an, dass wir hier zusammen im Studio waren.
Ja, fühlt sich nicht nur so an, sondern ist, glaube ich, auch so, oder?
Ja.
Also, ja, aber schön ist es mal wieder.
Ja, weniger schön ist, so wie meistens, das Thema der heutigen Folge. Wir sprechen nämlich über Burschenschaften und Studentenverbindungen.
Und so alt wie die Verbindungen selbst sind auch ihre Connections zur konservativen und zur extremen Rechten. Zeit also, dass wir mal den Finger in die Wunde legen, und dafür sprechen wir über die Struktur von Burschenschaften, den gescheiterten Versuch einer burschenschaftlichen Parteigründung, die Geschichte der Verbindungen und wie sie bis heute in die Gesellschaft wirken.
Ja, und dann natürlich auch nochmal über Spezifika in Ostdeutschland und darüber, was hier in Leipzig eigentlich so abgeht.
Aber zuerst
Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
Achter Dritter. Rassistische Gesänge in Frohburg.
Eine oder mehrere Personen singen in Frohburg zum Lied L'amour toujours von Gigi D'Agostino in der Melodie des Refrains Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Bekannt geworden ist die rassistische Version des Lieds, weil es auf einem Freisitz einer Sylter Bar von jungen Menschen gesungen wurde, die sich dabei filmten und das ins Internet stellten. Es folgten öffentliche Empörung und die strafrechtliche Verfolgung wegen Volksverhetzung. In der folgenden Berichterstattung wurde deutlich, dass die Version des Lieds bundesweit auf Veranstaltungen, Festen und Feiern gesungen wurde.
14.3. Millet-Konferenz in Leipzig.
Auf dem Globana Event Campus findet die rechtslibertäre Millet-Konferenz 2026 statt. Sie steht unter dem Titel Deutschland deregulieren, jetzt. Vorbild ist der extrem rechte und neoliberale argentinische Präsident Javier Millet. Die kurze Ankündigung zur Konferenz macht ein dichotomes politisches Verständnis aus. Deutschland muss sich entscheiden. Ein Weiter-so mit höheren Steuern, mehr politischer Fehlsteuerung und einem immer größeren Staatsapparat? Oder radikale Deregulierung, Wettbewerb und ein Rückzug der Politik aus vielen Entscheidungsbereichen in Wirtschaft und Gesellschaft. Wenig überraschend plädiert die Konferenz mit ihren zahlreichen RednerInnen für Letzteres. Dabei sei Deregulierung, Zitat, kein Selbstzweck. Sie ist die unabdingbare Grundlage für Wohlstand und eine der Zukunft zugewandte Gesellschaft mündiger Bürger und Familien. Das Rechercheprojekt Research Against Global Authoritarianism fasst zusammen. Es waren PolitikerInnen, vor allem frühere Mitglieder von AfD und FDP, ÖkonomInnen, UnternehmerInnen und PublizistInnen, die auf der Millet-Konferenz zusammenkamen.
22.3. 5 Jahre verschwörungstheoretischer Protest an der B107.
Fast jeden Sonntagvormittag wird an der B107 in Grimma und Trebsen demonstriert. Die Versammlungen etablierten sich im Zuge der Corona-Pandemie bzw. der Maßnahmen zur Eindämmung dieser. In der Regel nehmen nur wenige Menschen an den Protesten teil. Zumeist sind mehr Flaggen und Plakate als Menschen zu sehen. Die Botschaften auf den Flaggen und Plakaten sind eindeutig. Unter anderem illegale Migration beenden oder Grüne an die Ostfront. Ein relevanter Anteil dieser sind der neonazistischen Partei Freie Sachsen zuzuordnen. Die Freien Sachsen, Landkreis Leipzig, feiern das 5-jährige Bestehen der Proteste mit einem Video, welches aus zusammengeschnittenen Film- und Bildaufnahmen der Proteste besteht.
15.4. AfD-Veranstaltung in Markkleeberg.
Die AfD-Landtagsfraktion veranstaltet einen Bürgerdialog im Rathaus Markkleeberg. Als Redner angekündigt sind Jörg Urban und Jörg Dornau. Gegen die Veranstaltung protestieren einige Menschen direkt vor dem Rathaus.
15.04. Team Freiheit demonstriert gegen Leipziger Zivilgesellschaft.
Im neu eröffneten Erich-Zeigner-Haus findet eine Veranstaltung mit dem Titel »Zivilgesellschaft in Gefahr – Wohin steuert Leipzig?« statt. Neben der Vorstellung einer Erhebung des Leipziger Netzwerks für Demokratie findet eine Podiumsdiskussion statt. Gegen die Veranstaltung protestieren ca. 10 Personen der neoliberalen und rechten Partei Team Freiheit. Sie führen ein Banner mit der Aufschrift »Deutschland retten« und mehrere Plakate mit dem Slogan »Wir wollen unser Geld zurück« mit sich. Weiterhin werden echte Kettensägen mitgeführt, eine Anspielung an den argentinischen Präsidenten Javier Milei. Unter den Demonstrierenden befindet sich auch die Parteigründerin Frauke Petri.
10.05. Seekai-Rufe am Kosbudener See.
Gegen 19 Uhr wird am Nordstrand aus einer Gruppe heraus, eingebettet in weiteres Gebrüll, dreimal Sieg Heil geschrien. Die Polizei wird verständigt und ist später vor Ort. Ob die Gruppe ermittelt werden kann, ist unklar.
So, und damit zurück ins Studio und zurück zum Thema. Wir sprechen heute über Studentenverbindungen.
Ja, wobei ich sagen muss, am Anfang habe ich immer gesagt, wir machen eine Folge über Burschenschaften. Das ist für mich irgendwie so der gängige Begriff oder der geläufige Begriff dafür.
Ja, ich habe tatsächlich auch immer nur daran gedacht. Aber tatsächlich, Burschenschaften sind nur eine Form von Studentenverbindungen. Außerdem gibt es schlagende und nicht schlagende Verbindungen, Damenverbindungen, Verbände, Chors und so weiter und so fort.
Genau, also viele Begriffe für irgendwie das Gleiche oder doch Unterschiedliches. Wir fangen also mal von vorne an, worüber reden wir überhaupt heute? Und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir haben Leute dazu interviewt. Das ist einerseits eine Person von der Autonomen Antifa Freiburg. Dass es überhaupt so viele Infos heutzutage über Verbindungen gibt, ist tatsächlich deren investigativer Methode zu verdanken. Und man kann schon sagen, sie machen bundesweit nach wie vor die beste und ausführlichste Recherche zu Studentenverbindungen und sind einfach sehr, sehr, sehr krass informiert.
Ja, diesbezüglich auch nochmal der Hinweis, auf autonome-antifa.org könnt ihr nochmal sehr viel mehr lesen und ins Detail gehen. Ansonsten vielleicht noch ein Hinweis, das Interview mit der Person von der Antifa in Freiburg haben wir aus Anonymitätsgründen nochmal komplett neu einsprechen lassen von Theo27 und wir werden die Person im Folgenden einfach Luca nennen.
Genau, außerdem haben wir noch mit einer Person vom Ladenschlussbündnis aus Leipzig gesprochen. Carsten, ebenfalls ein Alias, hat uns berichtet über die lokalen Gegebenheiten hier vor Ort und wie die Gruppe das Thema beobachtet und bearbeitet und dazu Stadtrundgänge anbietet.
Ja, und außerdem haben wir mit Lucius Teidelbaum gesprochen. Den kennt ihr schon aus unserer Folge zu Sozialdarwinismus und Obdachlosenfeindlichkeit. Und falls ihr ihn daher noch nicht kennt, dann hört nochmal rein, Folge 17 war es, also schon 3 Jahre her, aber nicht minder aktuell.
Genau, und Lucius Teidelbaum ist freier Journalist und Bildungsreferent und beschäftigt sich eben auch mit Studentenverbindungen. Fangen wir auch mal mit ihm an, und zwar zu der Frage der Begriffe und worüber wir heute eigentlich hier sprechen.
Also bundesweit Studentenverbindungen sind Organisationen von akademischen Männern, die auch ein Leben lang eigentlich ist man da Mitglied. Also es ist manchmal auch falsch, wenn in den Medien geschrieben wird, war während seines Studiums Mitglied einer, sondern es gilt das sogenannte Lebensbundprinzip und da ist man normalerweise eben ein Leben lang Mitglied. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die Studentenverbindungen wieder verlassen. Das ist ein Organisationsprinzip für vor allen Dingen den deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es halt so, schon allein bei den Namen erkennt man, dass es da irgendwie so auch in unterschiedliche Richtungen gibt, also Sängerschaften, es gibt religiöse, vor allen Dingen katholische Studentenverbindungen, es gibt die Burschenschaften, es gibt die Chors, es gibt Jagdverbindungen, es gibt Ruderverbindungen und in Österreich gibt es sogar noch eine Fliegerverbindung. Es gibt den Wingolf, der eher evangelisch ist, dann bei den Katholen gibt es auch nochmal 3 unterschiedliche große Dachverbände. Es gibt Damenverbindungen und nochmal als quasi Spezialthema, was allerdings aber vor allen Dingen Österreich betrifft, gibt es außerhalb von der akademischen Sphäre gibt es tatsächlich auch nochmal Schülerverbindungen, die häufig in festen Zusammenhang mit einer Studentenverbindung stehen.
Studentenverbindungen kann man auch Korporationen nennen. Und das ist also der Überbegriff erstmal für diese Art von Zusammenschluss von Studenten, also eben vor allem von Männern, mit der Ausnahme einzelner Damenverbindungen. Kleiner Disclaimer schon mal hierzu, leider hat das angedachte Interview zur Damenverbindung nicht geklappt. Genau, deswegen hat das in dieser Folge leider nicht so viel Raum, aber wir können euch sehr die Dissertation von Anne Mielke dazu empfehlen, und zwar Frauen in Couleur. Da geht es eben um Damenverbindung und ihr könnt es alles auch online finden und da nochmal mehr lesen.
Ja, genau, ist aber vielleicht für die Folge gar nicht so relevant, denn in Deutschland gibt es tatsächlich einfach auch gar nicht so viele Damenverbindungen. Hier dominieren die klassischen männerbündischen Verbindungen aus Akademikern.
Studentenverbindungen, das sagt Dr. Stefan Peters nochmal ganz gut, der hat da sogar dazu, glaube ich, seine Promotion veröffentlicht, sind auch Sozialisationsagenturen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist seine Grundthese, dass die Studentenverbindungen im deutschsprachigen Raum so ein bisschen die Entsprechung zu den Elite-Hochschulen oder Elite-Universitäten, also so Ivy League, Harvard, Oxford und so weiter, im englischsprachigen Raum sind. Also das dient der konservativen Elitenreproduktion. Oder das war ursprünglich mal so ein bisschen der Sinn dahinter.
Wenn es also allgemein um Studentenverbindungen bzw. Korporationen geht, dann sprechen wir da erstmal nicht per se von rechten Gruppen. Konservativ ist es allemal. Es geht ganz viel um vermeintliche Traditionen, eine Trennung der Geschlechter und heteronormative Vorstellungen, Disziplin und so weiter und so fort. Das kann man alles kritisieren und damit beschäftigen wir uns ja auch in dieser Folge. Aber trotzdem ist es schon einfach oft ein Missverständnis oder wie so eine Art Urban Legend, dass Studentenverbindungen per se rechts oder extrem rechts seien.
Genau, und hier liegt eben auch der zentrale Unterschied zu den Burschenschaften. Sie verstehen sich explizit als politisch.
Die anderen Studentenverbindungen selber haben, und das quasi ist ehrlich gemeint, auch wenn man das kritisch hinterfragen kann, haben ein Selbstverständnis von quasi, sie sind apolitisch oder überpolitisch, also stehen über diesen Sachen. Das erinnert so ein bisschen an dieses weder links noch rechts quasi. Ich würde aber sagen, dass ihnen allen eine starke strukturkonservative Tendenz innewohnt. Man könnte auch, wenn man es so ein bisschen wertender beschreibt, auch von reaktionär sprechen. Und das ist auch bei den Unpolitischen. Sie sind nicht, das ist häufig so eine Außensicht, manchmal wird das auch von Ihnen gerne so ausgegeben, sie sind nicht einfach bloß ein freiwilliger Zusammenhang von Leuten, die irgendwie ein komisches Hobby zusammenfröhnen. Das ist jetzt mehr als nur ein Männergesangsverein, sondern man wird in Studentenverbindungen sozialisiert. Und das ist bewusst so angelegt. Das ist nichts, was zufällig irgendwie stattfindet, sondern es gibt Rituale, es gibt eine Prägung, die findet da statt. Das soll so stattfinden. Man wird durch die Organisation geprägt.
Ein ganz zentraler Punkt ist in diesen Ritualen Gehorsam und Hierarchie.
Also man tritt ein, ist dann vielleicht erstmal bloß Hausgast oder Spähfuchs heißt das dann, wird dann irgendwann Fuchs, also ist sozusagen offizieller Anwärter, bei den Damenverbindungen dann eben Anwärterin, aber Damenverbindungen sind jetzt, also sind in der Masse, sind die nicht so wichtig. Und dann hat man auch tatsächlich sowas wie Unterricht. Also man hat Fuchsenstunden, wo man etwas lernt, was dann auch in der Fuchsenprüfung abgenommen wird. Man hat hat Regeln, die einem vorgeschrieben werden. Man hat eine Art von Vorgesetzten, das ist der Fuchsmajor, der einem tatsächlich auch so Anweisungen geben kann. Es gibt ein Machtgefälle, was im schlimmsten Fall ausgenutzt werden kann. Wenn es nicht ganz so schlimm ist, ist es tatsächlich eher so, so leicht freundschaftlich, alter Brudermäßig.
Genau, und diese ganzen Kategorien, die gelten erstmal für die sogenannten Aktiven, also für die, die noch studieren und eben zusammen in den Verbindungshäusern wohnen. Da gibt es dann welche, die schlagend sind, also bei denen das Fechten als Ritual im Mittelpunkt steht.
Und diese Prägung findet auch über Rituale statt. Das ist bei den nicht schlagenden Verbindungen, ist es häufig der Alkohol als Ersatz. Also man trinkt nicht einfach so aus Lust an einem Getränk. Es geht auch natürlich um Alkohol und meistens um Bier, sondern man trinkt, um halt einmal zum Teil Befehlen zu gehorchen oder halt auch tatsächlich in einer Art von Duell. Also das heißt, es klingelt dann meinetwegen Mitglieder von einer anderen Studentenverbindung auf dem eigenen Haus. Also man hat auch, das muss man vielleicht noch mal kurz herausstellen, man hat eigene Immobilien meistens, also die quasi größeren Studentenverbindungen haben alte Häuser, die ihnen zum Teil schon seit 100, 150 Jahren gehören. Das sind nicht selten Jugendstilvillen. Und dann klingelt dann auf jeden Fall eine andere Studentenverbindung. Und dann gibt es so Rituale von, dass man die dann reinlässt und man dann zum Beispiel eine Stafette gegeneinander trinkt. Und dann ist es so, dass die Gruppen quasi gegeneinander halt Alkohol möglichst schnell wegächsen sollen. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein Ausnahmefall, sondern es ist tatsächlich in quasi relativ üblicher Brauch, dass man halt bummeln geht, heißt das bei ihnen, in Universitätsstädten dann klopft, dann halt da halt gegeneinander dieses Duell mit dem Bierglas hat.
Ja, aber nicht einfach so, sondern auch für das Trinken gibt es Vorschriften.
Es gibt richtig Regelwerke, also bei jeder Studentenverbindung Commons, wo festgelegt ist, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Also es gibt sowieso kleine Gesetzgebungen für die Mitglieder einer Studentenverbindung. Und bei den Kneipveranstaltungen ist es dann so, ich habe ein paar, also man bekommt die selten in die Hände, weil die tatsächlich nicht so gerne herausgegeben werden und jetzt auch nicht irgendwo im Internet veröffentlicht werden. Ich habe ein paar durchgelesen und da ist es dann so, dass man halt im Festsaal, also viele Studentenverbindungen haben halt einen quasi nicht nur ein eigenes Haus, sondern es hat eine eigene Architektur, da gibt es dann einen Saal und da gibt es dann eben einen Tisch, wo eine, die quasi, ich sag mal, die Vorsitzenden der Studentenverbindung, also der Aktivitas, der aktiven Mitglieder, also nicht der alten Herren sitzen, die alten Herren sind Leute nach dem Studium und die geben dann tatsächlich so Anweisungen aus, wann man welches Lied singt, aber auch wann man trinkt. Und es geht bis dahin, dass man tatsächlich, das ist dann wie im Schulunterricht, tatsächlich erstmal fragen muss, ob man auf Toilette gehen darf. Und in einzelnen Fällen darf man das nicht. Es gibt zum Beispiel vom Dachverband Coburger Konvent, der sich eben immer um Himmelfahrt in Coburg trifft, ist überliefert, dass die da auch eben solche Trinkveranstaltungen machen, dann die Leute nicht auf Toilette dürfen. Was passiert? Man muss ja trotzdem, die pinkeln dann ins Glas und man unterwirft sich halt eben der Gruppe und dem Gruppenzwang, der sehr stark, also nicht nur irgendwie so abstrakt existiert, sondern der ist richtig ausformuliert halt in diesen Regelwerken.
Aber damit back to topic.
Das findet eine Sozialisation statt, die ist sehr prägend, das ist seit 150 Jahren so auch tatsächlich relativ unverändert. Und es findet eine Art von Disziplinierung statt. Bei den sogenannten schlagenden Verbindungen ist es dann dieses Fechtritual des Mensurfechtens, wo es aber eben nicht darum geht, irgendwie die Deckung zu unterlaufen und einen Treffer zu erzielen, sondern es geht darum, dass man sich gegenübersteht und tatsächlich potenziell eine Verletzung in Kauf nimmt. Darauf übt man auch, also hat Paukstunden, Unterricht, genauso wie man eben halt auch diesen Fuchsenunterricht hat. Und je nach Verbindung ist das alles sehr, sehr streng. Also das geht bis dahin, dass dann eben den Füchsen nicht erlaubt wird, quasi Abend frei zu machen oder teilweise auch das Haus zu verlassen. Also das ist nicht bei allen Verbindungen so, aber ich würde sagen, die Mehrheit der Verbindungen ist strukturkonservativ und hat weiterhin diese alten Prinzipien, die aus ihrer Entstehungszeit stammen. Das merkt man ja auch darin, dass sich die meisten Verbindungen eben nicht reformiert haben, dass sie eben auch Frauen aufnehmen oder Flinter-Personen.
So, und neben den aktiven Studenten gibt es dann noch die sogenannten alten Herren, die nicht mehr studieren, sondern eben arbeiten, aber immer noch Mitglied in der Verbindung bleiben und auch Kontakt haben zu den Aktiven, das Mitfinanzieren immer noch prägen und so weiter.
Ja, wir wollen jetzt aber noch mal mehr beim Überblick bleiben, also zum Beispiel bei der Frage, wie viele Verbindungen es hier überhaupt gibt. Dazu haben wir, wie gesagt, auch mit Luca von der Autonomen Antifa Freiburg gesprochen.
Die Frage, wie viele Verbindungsstudenten es in Deutschland gibt, diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, da es dafür keine offiziellen Statistiken gibt. Die Verbände veröffentlichen diese Zahlen nicht. Nach unseren Schätzungen gibt es in Deutschland und Österreich weniger als 100.000 Mitglieder. Das umfasst die aktiven, also die noch studierenden Mitglieder, als auch die alten Herren. Und diese Verbindungsszene unterteilt sich im Grunde in zwei Arten von Verbindungen. Das sind die Schlagenden und die Nichtschlagenden. Die schlagenden Verbindungen haben sogenannte Schläger, die sehen aus wie Säbel oder wie Degen, die haben allerdings die Nichtschlagenden auch oft, also daran kann man sie nicht erkennen. Wenn man jemanden auf der Straße sieht und der dann da durch die Gegend läuft mit so einem Schläger und in Paradeuniform, dann kann das auch ein nicht schlagender katholischer Verbindungsstudent sein, der farbentragend ist. Weil auch farbentragende Studentenverbindungen solche Rituale haben und auch eben entsprechende Ausstattung, nur sie zersäbeln sich damit nicht das Gesicht. Die Schlagenden sind das. Außerdem waren die österreichischen Bünde sehr viel rechter, schon immer traditionell. Und das ist auch heute noch so. Also die Burschenschaften in Österreich sind so generell über den Daumen alle Verbindungen eigentlich sehr viel rechter als die Deutschen.
Diese Verbindungen sind dann wiederum in übergeordneten Verbänden organisiert. Manche davon sind eben pflichtschlagend, das heißt Fechtkämpfe sind inhärenter Teil ihrer Rituale.
Pflichtschlagend bedeutet, ich muss gegen einen anderen Verbindungsstudenten fechten mit scharfen Waffen, muss mich also der Gefahr aussetzen, dass ich eine Narbe bekomme, vielleicht sogar dauerhaft bleibend entstellt werde.
Andere Verbindungen sind fakultativ schlagend. Das heißt, Mitglieder lernen das Fechten, aber müssen sich nicht wirklich immer wieder im Kämpfen beweisen. Und manche Verbände und Verbindungen schlagen eben gar nicht.
Jedenfalls der Kösener Seniorenkonventsverband ist der größte schlagende Dachverband mit weniger als 13.000 Mitgliedern. Das ist auch der größte Chorverband. Es gibt noch einen zweiten Chorverband, das ist der Weinheimer Seniorenkonventsverband mit weniger als 9.000 Mitgliedern. Also diese beiden haben zusammen weniger als 22.000 Mitglieder. Die deutsche Burschenschaft ist mittlerweile auch wieder pflichtschlagend, wie die anderen beiden Chordachverbände. Dann, die deutsche Burschenschaft hat weniger als 5.000, die allgemeine deutsche Burschenschaft weniger als 4.000 und die neue deutsche Burschenschaft, das sind die drei Burschenschaften, weniger als 1.500. Und diese Burschenschaften haben also alle zusammen weniger als 10.000 Mitglieder. Das sind ja nur halb so viele wie die Chors. Aber die ganze Aufmerksamkeit liegt nur bei den Burschenschaften.
Ja, und woran das liegt, dazu kommen wir später nochmal ausführlicher. Erstmal wollen wir weitermachen mit der Aufzählung.
Und diese ganzen schlagenden Verbindungsarten, von denen grenzen sich die nicht schlagenden vehement ab. Letztere sind meistens katholische. Es gibt auch ein paar protestantische Verbindungen, auch Verbände, aber die Katholiken sind in einer deutlichen Überzahl. Und unter den katholischen Verbindungsarten, da gibt es drei. Die heißen Kartellverband und der andere große heißt auch Kartellverband. Allerdings wird der eine mit C und der andere mit K geschrieben. Das ist die Unterscheidung. Vom Klang her jetzt ähnlich, aber das ist was völlig anderes. Und dann gibt es noch Unitas. Der Humor der Verbindungsstudenten ist manchmal ein bisschen seltsam. Wir haben uns so langsam dran gewöhnt, aber wir finden ihn immer noch nicht lustig. Die bezeichnen das unter sich so, dass der CV säuft, der KV tanzt und Unitas betet. Also der Kartellverband hat, als der größte, weniger als 25.000 Mitglieder. Der Kartellverband mit K hat 15.000 Mitglieder oder weniger als 15.000 Mitglieder. Wahrscheinlich sind es sogar deutlich weniger mittlerweile. Und Unitas ist kleiner als 5.000. Das ist also nicht so sehr der Rede wert im Vergleich. Und zum Vergleich, die anderen schlagenden Dachverbände, die sind immer für Deutschland und Österreich. Also die haben dann nicht so die Unterteilung, jetzt nach Ländergrenzen zu sortieren. Das ist bei den Katholiken anders. Also der ÖCV, das Kartellverband Pendant in Österreich, hat weniger als 13.000 Mitglieder.
Ja, aber wenn man das mal zusammenzählt, dann sind das immer noch weit über 50.000 katholische Verbindungsstudenten in Deutschland und Österreich.
Und das hat natürlich auch seine Auswirkungen in der Politik. Also was heißt natürlich, aber so ist das. Das hat Auswirkungen in der Politik, weil diese katholischen Verbindungsstudenten sind so das Reservoir der katholischen Parteien. In Deutschland der CDU und der CSU und in Österreich der ÖVP.
Luca von der Antifa Freiburg ergänzt allerdings auch, dass das früher anders war. Da waren auch viele Politiker in schlagenden Verbindungen, zum Beispiel der Deutschen Burschenschaft.
Als wir die Deutsche Burschenschaft angegriffen haben, war Ramsauer Bundesverkehrsminister. Und in der Deutschen Burschenschaft. Uhl war innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion und Deutscher Burschenschafter. Also das ist völlig normal, dass man ein Ministeramt hatte und in der Deutschen Burschenschaft war. Das ist heute unvorstellbar. Aber damals war das möglich und damals war das völlig akzeptiert. Es ist so, als wenn wir heute über die Chors reden. Wir reden hier über die Chors und sagen, ja gut, aber wissen die, wie viele Politiker in den Chors sind? Das interessiert auch niemanden. Im Bundestag sitzt übrigens keiner. Schlechtes Beispiel. Da waren sie auch sehr dupiert, als sie das festgestellt haben. Aber es gibt ja schon andere Beispiele. Das ist einfach nur völlig unterbelichtet.
Die Deutsche Burschenschaft hatte also in den 2010er Jahren besondere Aufmerksamkeit und seitdem ist eine Mitgliedschaft von Politikern nicht mehr so gerne gesehen wie davor. Und diese Aufmerksamkeit, die kam aus einem krassen Skandal, den unter anderem eben die Freiburger Antifa geleakt hat. denn die Idee der Deutschen Burschenschaft war damals basically eine faschistische Partei zu gründen, noch vor der Gründung der AfD.
Also die Deutsche Burschenschaft hatte so ein Programm. Das haben sie aufgelegt von 2009 bis 2012. Das war also eine Arbeitsgruppe, die so aus 60 bis 70 Burschenschaftlern bestand. Und die haben sich dann in so Spa-Retreats zurückgezogen auf den Berg und haben dann da ihre Managerspielchen gemacht und sich kennengelernt und dann angefangen, so eine Art Militärdiktatur auszuarbeiten. Also die haben dann Leitlinien, also haben sie das genannt, aufgestellt. Das war also ultrakonservative Familienpolitik, extrem kriegerische Außenpolitik und Handelspolitik. Innenpolitik war sehr repressiv und das Ganze wurde unter der Leitung Rudolf Schwarz gemacht, der dann nach einem Jahr das ganze Programm, nee, nach zwei Jahren war das sogar, eineinhalb Jahren, auf deren Jahrestreffen in Eisenach dem Burschentag vorgestellt hat, vor 600, etwa rund 600 Burschenschaftlern. Und am Ende hat er einen Stock in die Höhe gehalten, hat der versammelten Gruppe zugerufen, wenn wir sind wie dieser Stock, dann kann man uns einfach zerbrechen. Und hat den Stock zerbrochen und dann hat er einen Stockbündel hochgehalten und hat gesagt, wenn wir sind wie dieses Stockbündel, dann kann man uns niemals zerbrechen. Also eine klare Referenz auf den italienischen Faschismus, das Ruten-Lektorenbündel der italienischen Faschisten.
Ja, und das wurde dann aber verhindert, indem diese ganze Kampagne veröffentlicht wurde.
Es wurde alles geleakt, was es dazu gab und auch ihr Parteiprogramm, was schon zu zwei Dritteln fertig war, was sie vorhatten in Hochlands zu drucken und dann auf dem Burschentag 2012 zu beschließen, an alle Bundestagsabgeordneten zu schicken, sodass sie dann im Wahljahr mit ihnen zusammen eine neue Partei gründen, die dann schon mit amtierenden Bundestagsabgeordneten zur Wahl antritt. Das ist die Quintessenz dieser Leaks. Also das war der Grund, warum die Deutsche Burschenschaft genau damals angegriffen wurde, weil klar wurde, dass hier tatsächlich eine faschistische Gefahr besteht, die mehr will als nur komische Besäufnisse machen und sich das Gesicht zersäbeln und ein bisschen reaktionär sein, sondern die hatten ein politisches Programm. Die wollten hier tatsächlich die Politik in der Bundesrepublik bestimmen und die wollten den Bundeskanzler stellen. Das war ihr Ziel. Und das war wirklich gefährlich. Das wurde dann zerschlagen, also diese ganze Aktion wurde nichts. Die haben das dann auch relativ schnell beerdigt, weil eben alles bekannt wurde und nicht auf diese Art, wie sie das gerne gehabt hätten.
Durch den Leak des Vorhabens einiger Kräfte innerhalb der Deutschen Burschenschaft haben sich die Akteure dann tatsächlich so verkracht, dass diese Idee der Parteigründung direkt gescheitert ist.
Und in diesem Zuge eben auch bekannt wurde, dass es so eine Art Burschenputsch gab innerhalb der Deutschen Burschenschaft. Dass also dieser Leiter dieses Programms noch so ein paar Ambitionen hatte, die er nicht außerhalb der Deutschen Burschenschaft publik gemacht hat, sondern die er nur innerhalb der burschenschaftlichen Gemeinschaft, innerhalb eines rechtsradikalen Dachverbandes bekannt gemacht hat. Und dort kam das auch gut an. Und diese Pläne haben wir auch publik gemacht und das kam nicht so gut an.
Das heißt, auf der einen Seite gibt es den Versuch, eine Einheit herzustellen und gleichzeitig gibt es aber interne Intrigen, also das glatte Gegenteil dessen. Und weil aber beides von der gleichen Person kam, also diese ganze Einheitsnummer und dann aber hinterrücks diese quasi Machtübernahme, ist das ganze politische Programm mit der Veröffentlichung gestorben.
Und dann hat sich auch die Deutsche Burschenschaft daraufhin gespalten, letztendlich auch genau an dieser Frage. Und dann sind die ganzen Rechtsradikalen innerhalb der Deutschen Burschenschaft in die AfD eingetreten, nach und nach, und haben dann dort Politik gemacht. Aber es ist ein Unterschied, ob man eine Partei gründet oder ob man eintritt und sie unterwandert.
Das heißt, diese Idee der Parteigründung war nur ein Punkt innerhalb dieses Skandals. Es gab auch insgesamt Streit in der Deutschen Burschenschaft und das schon eine ganze Weile. Im Prinzip ging es da um die Fragen, wie ist das Verhältnis zwischen deutschen und österreichischen Burschenschaften?
Also die in Deutschland, in Westdeutschland residierenden Verbindungen, die waren recht groß, aber nicht so zahlreich. Das waren also wenige größere Bünde. Und in Österreich hingegen, auch wo es absolut gesehen weniger sind, aber relativ gesehen waren es viele Bünde, aber kleine. Und die Abstimmungsverhältnisse sind so. Also als kleiner Bund mit wenigen Mitgliedern habe ich deutlich mehr Macht als als großer Bund mit vielen. Das ist einfach nicht so proportional. Und das war einer der Gründe, warum die DB nicht wollte, dass die DBÖ ihr beitritt. Außerdem waren die österreichischen Bünde sehr viel rechter, schon immer traditionell. Und das ist auch heute noch so. Also die Burschenschaften in Österreich sind so generell über den Daumen, alle Verbindungen eigentlich sind sehr viel rechter als die deutschen Pendants. Und die österreichischen wollten natürlich heim ins Reich. Sie wollten sofort wieder in die Deutsche Burschenschaft, nicht in die Deutsche Burschenschaft in Österreich. Was ist das denn?
Es ging also darum, alle Burschenschaften unter einem großen Dach zu vereinen, die deutschen und österreichischen. Und die österreichischen wollten das auch unbedingt, also zum Beispiel so aus Traditionsgründen. Aber sie hätten auch starke Vorteile davon gehabt, wegen dieser Verteilungsgewichtung.
Und deswegen haben die dann, als das alles nicht geklappt hat, als das abgelehnt wurde, eine Gesellschaft gegründet, diese burschenschaftliche Gemeinschaft. Und die hat sich gegründet Anfang der 60er Jahre und hat dann 10 Jahre darauf hingewirkt, dass die Österreicher wieder in die DB aufgenommen werden.
Tatsächlich war diese burschenschaftliche Gemeinschaft dann auch so stark, dass die Aufnahme der österreichischen Verbindung in die deutsche Burschenschaft am Ende tatsächlich beschlossen wurde. Aber nur zu einem, naja, Mini-Kompromiss.
Und das ist natürlich nur möglich, wenn es einen Deal gibt. Irgendwas mussten die westdeutschen Bündnisse natürlich auch bekommen. Und der Deal, also wo da der Schuh drückte, war, naja, das war nicht mehr so ganz en vogue, mit Narbe durch die Landschaft zu laufen. In den 68ern spätestens kam das überhaupt nicht mehr gut an. Und deswegen wollten einige von diesen Verbindungen gerne nicht mehr pflichtschlagend sein. Also sie wollten fakultativ schlagend sein und darauf hatten die ganzen rechten Bünde sozusagen. Es gab ja auch in Westdeutschland so, die gab es ja auch und die hatten eine Sperrminorität und die haben das also verhindert. Und daraufhin gab es dann 71 den sogenannten historischen Kompromiss. Daraufhin haben sie einen Deal gemacht. Die deutsche Burschenschaft hat sich wieder vereinigt. Die österreichischen Bünde wurden aufgenommen und gleichzeitig wurde die Pflichtmensur abgeschafft. Und dann fast forward 2025, die Pflichtmensur wird wieder eingeführt und dieser historische Kompromiss hat dazu geführt, dass die ganzen liberalen Bünde völlig an den Rand gedrängt wurden und dann im Zuge dieses Streits 2011 ausgetreten sind. Die haben dann letztlich einen eigenen Dachverband gegründet, die Allgemeine Deutsche Burschenschaft.
Ebenso wie die Allgemeine Deutsche Burschenschaft hat sich in diesem Streit bereits Ende der 1990er Jahre auch die Neue Deutsche Burschenschaft von der Deutschen Burschenschaft abgespalten. Sie waren unter anderem auch gegen die Pflichtmensur und kritisierten auch den, Zitat, volkstumsbezogenen Volksbegriff, mit dem die Deutsche Burschenschaft arbeitet.
Genau, also die Deutsche Burschenschaft ist schon von den Burschenschaften der rechteste Verband. Und generell kann man festhalten, bei allen Streitigkeiten um die Details, wie rechts, wie konservativ, Studentenverbindungen und dieses ganze Milieu von Kooperationen, das prägt die Politik der Rechten und extremen Rechten. Das fasst Lucius Teidebaum nochmal für uns zusammen.
Ja, es ist in einer gewissen Weise ist es angelegt. Also ich würde tatsächlich von meiner Beschäftigung mit Studentenverbindungen sagen, dass die Mehrheit der Mitglieder nicht aktiv extrem rechts ist. Und ich würde die meisten Studentenverbindungen auch nicht als extrem rechts bezeichnen. Aber, das ist, glaube ich, das Wichtige, sie sind sozusagen als Kaderreserve nicht zu unterschätzen. Auch um das nochmal deutlich zu machen, nicht alle Studentenverbindungen sind der extremen Rechten zuzurechnen. Das ist bloß eine Minderheit. Es findet sich vor allen Dingen bei den Burschenschaften. Es gibt aber auch Burschenschaften, die tatsächlich nicht der extremen Rechten zuzuordnen sind. Es gibt Burschenschaften, die so, also wo ein Teil der Mitglieder oder die Aktivitas gerade so ist, aber wo quasi andere in eine andere Richtung gehen von den Mitgliedern. Also wo es so gemischt ist und am eindeutigsten ist es eben bei diesem Dachverband Deutsche Burschenschaft, bei einzelnen Burschenschaften außerhalb davon und bei dem zweiten burschenschaftlichen Dachverband Allgemeine Deutsche Burschenschaft, wo ich auch sagen würde, auch wenn die jetzt nicht so viele eindeutige Neonazis in ihren Reihen haben, die eben bei der Deutschen Burschenschaft durchaus anzutreffen sind. Und von denen quasi, das sind jetzt nicht so viele, aber sie stellen halt für rechte Projekte seit Jahrzehnten immer wieder das entscheidende Personal. Ich habe mal tatsächlich angefangen zu sammeln, schon vor einigen Jahren, wer quasi einen kooperierten Hintergrund hat. Man ist dann auch teilweise überrascht. Also zum Beispiel Götz Kubitschek ist ursprünglich auch ein Kooperierter gewesen. Nicht in der Burschenschaft, sondern in der sogenannten Gildenschaft war er aktiv. Er ist da inzwischen nicht mehr Mitglied, aber das hat ihn trotzdem geprägt. Ich habe ja gesagt, die sozialisieren ihre Mitglieder. Und es entstehen Netzwerke, die auch über einen Austritt oder einen Ausschluss hinaus teilweise existieren. Und ich würde tatsächlich sagen, dass bei den wichtigen extrem rechten Projekten der letzten Jahrzehnte, sei es Zeitungen, wie zum Beispiel die Wochenzeitung Junge Freiheit, sei es Parteien, Republikaner, AfD, dass ungefähr 25% der extrem rechten Funktionäre diesen Hintergrund in der Bundesrepublik haben. Und in Österreich würde ich sagen, es sind ungefähr die Hälfte.
Ja, die Anzahl ist natürlich an sich schon erschreckend. Gleichzeitig geht es aber ja auch um den inhaltlichen Background, den man dann aus diesem Milieu mitbringt.
Also das Problem oder das Problematische ist, man hat diese Qualität sozusagen von akademisch ausgebildeten Männern, die Netzwerke mitbringen, die halt dann wichtige Funktionärsposten einnehmen. Das ist bei der AfD, hat es noch nicht die Qualität erreicht von Österreich. Also da ist es auch sehr unterschiedlich, je nach Landtagsfraktion. Zum Beispiel in der neu gewählten Landtagsfraktion in Baden-Württemberg ist mir persönlich kein alter Herr einer Studentenverbindung bekannt, während in, also von 35 Mitgliedern kenne ich jetzt keins. Kann sein, dass sie sich da auch drunter verbergen, aber es, ich vermute mal, es sind tatsächlich dann nur sehr wenige. Und in Rheinland-Pfalz wurde ja jetzt auch die AfD-Landtagsfraktion neu gebildet. Das sind von 24 mindestens 5 Mitglied in einer Studentenverbindung entweder gewesen oder noch aktiv zumindest sozialisiert worden. Und was ich darüber hinaus noch wahrnehme, ist, dass in diesem konservativen Milieu der Studentenverbindungen, wo es nie sowas wie eine Brandmauer gab, wo es immer einen rechten Rand gab in Form von Burschenschaften, dass es da das gar gibt, oder ich würde es so beurteilen, was Natascha Strobe als radikalisierter Konservatismus bezeichnet hat, nämlich, dass da Leute, die eigentlich konservativ sind, die konservativ geprägt sind, dass die immer weiter nach rechts gehen. Also es gibt ja auch zum Beispiel Studentenverbindungen, aus denen SPDler kommen, und es gab zum Beispiel von einem SPD-Mitglied, der gleichzeitig Verbindungsstudent ist, gibt es halt so, ja, in meiner Studentenverbindung nehmen halt diese Sympathien für die AfD immer mehr zu. Also, und das sind dann eben halt die Verbindungen, die nicht wie die Burschenschaften eindeutig politisch sind, die nicht schon deutsch-national vorgeprägt sind. Das ist vielleicht auch nicht die gesamte Studentenverbindung, die da kippt, aber immer mehr Mitglieder gehen dann quasi in Richtung AfD. Das sind dann irgendwelche Kurs oder Mitglieder von katholischen Studentenverbindungen. Es ist schon auffällig, dass auch bei den AfD-Funktionären tatsächlich jetzt nicht alle bloß einfach Burschenschafter sind. Da gibt es auch Mitglieder, die in einem Chor sind. Da gibt es Mitglieder, die bei einem katholischen bei einer katholischen Studentenverbindung sind, beim Wingolf, bei einer Landsmannschaft, bei einer Turnerschaft etc. Und das ist für mich nochmal der Hinweis, es ist nicht nur einfach quasi Bad Bank-mäßig die bösen Burschenschaften und der gute Rest oder der irgendwie konservative Rest, sondern auch, es betrifft auch andere Studentenverbindungen, auch wenn es da jetzt eher die einzelnen Mitglieder sind und nicht der ganze Bund.
Gleichzeitig betont Heidebaum, dass eine differenzierte Kritik wichtig ist. Die Gleichung, alle Studentenverbindungen sind Burschenschaften und alle Burschenschaften sind extrem rechts, das geht einfach nicht auf.
Nehmen wir mal die Chors. Die Chors sind sehr elitär, die sind pflichtschlagend. Und bei ihnen gibt es durchaus auch einige Mitglieder, die halt, was weiß ich, bei der AfD aktiv sind. Aber das ist nicht die Mehrheit. Und bei denen ist zum Teil, dass ihr Elitismus sozusagen über irgendwie sowas wie völkischen Nationalismus steht. Also die wollen halt Leute, also die wollen elitäre Männer an sich binden. Aber ob die jetzt deutsch sind oder nicht, ist denen, glaube ich, relativ egal. Also das ist bei den Kurs tatsächlich nicht so wichtig. Natürlich ist das halt auch auf einer politischen Ebene zu kritisieren. Aber jetzt im bisschen engeren Sinne, aktiv in der extremen Rechten ist tatsächlich, das ist nicht die Mehrheit. Also vom Wahlverhalten weiß ich nicht. Es gibt so bei Foren gab es mal so eine Probewahl, da haben, es ist jetzt vielleicht nicht ganz stellvertretend, aber war so ein überkooperiertes Forum sozusagen oder ein Thread. Und da konnte man so Probe wählen und da haben dann so 22% haben die AfD gewählt. Da würde ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt auch, ja, weiß ich nicht, fast schon ein Abbild der Bevölkerung. Es haben sehr viele FDP gewählt. Also da finden die sich dann offensichtlich eher in diesem neoliberalen Element wieder. Also das ist jetzt auch eine Abstimmung, die ist schon ein bisschen her, so 2-3 Jahre alt. Aber ja, also da ist es nicht das Entscheidende gewesen offensichtlich.
Ja, und dieser Elitismus, den Lucius Teidebaum hier anspricht, das ist eben ein ganz zentraler Bestandteil von dem extremen Konservatismus, der in den Studentenverbindungen präsent ist. Kernbestandteil ihrer Selbsterzählung und ihrer Rituale ist ja, dass sie sich auf ihre eigene ganz lange Geschichte berufen und die präsent halten wollen. Deshalb wollen wir an dieser Stelle auch mal einen Blick in die Geschichte werfen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Also, was sind eigentlich diese langen Traditionslinien von Verbindungen oder was ist die Erzählung davon?
Fangen wir an mit eigentlich so ziemlich den Ältesten. Das sind die Landsmannschaften. Die wurden teilweise schon im 18. Jahrhundert gegründet. Und damals war das so, dass die europäischen Universitäten rar waren. Und von weit her kamen die Studenten und die wohnten dann zusammen und haben sich halt oft nach den Herkunftsorten gruppiert. Und das waren dann die sogenannten Landsmannschaften. Und dann gibt es noch eine zweite Verbindungsart, die heute mit den Landsmannschaften zusammen in einem Dachverband ist. Also das unterscheidet man gar nicht mehr. Das sind die Turnerschaften. Die beiden Arten zusammen bilden den Coburger Konvent der Landsmannschaften und Turnerschaften an deutschen und österreichischen Hochschulen. Und die haben aber eine völlig andere Geschichte als die Landsmannschaften. Deren Geschichte ist sehr ähnlich zu denen der Burschenschaften. Und da müssen wir sehr weit ausholen, nämlich um 1800 rum, also 1790 rum geht das los, dass Frankreich hier Teile Deutschlands besetzt hat und weite Teile sogar. Und es gab hier Widerstand dagegen und insbesondere von Nationalisten, also von Deutschnationalen. Es gab ja noch kein Deutschland, aber die halt dafür gekämpft haben, dass es hier eine Vereinigung, ein vereinigtes Deutschland gibt und die haben in den sogenannten Befreiungskriegen gegen die napoleonische Armee gekämpft.
Nach der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig fand dann 1814-15 der Wiener Kongress statt. Das war ein Treffen, bei dem es um die Neuordnung Europas ging, was damals ja noch aus hunderten Kleinstaaten, Stadtstaaten, Fürstentümern und so weiter bestand. Was da alles besprochen und sortiert wurde, können wir an dieser Stelle natürlich nicht im Detail ausbreiten. Das würde dem nicht gerecht werden. Aber für uns ist hier wichtig, es ging um eine territoriale und politische Neuordnung, die einerseits ein Mächtegleichgewicht in Europa sichern sollte, andererseits aber auch per se eine sogenannte Solidarität gegen revolutionäre Bestrebungen vereinbarte, also zum Beispiel im Sinne der Französischen Revolution, die kurz zuvor angestoßen wurde.
Genau, und deswegen sollte eben auch vor allen Dingen Frankreich in Schach gehalten werden. Preußen erhielt dafür Gebiete am Niederrhein, dehnte sich also nach Westen aus. Russland erhielt Polen und Österreich und konzentrierte sich somit nach Südwesten. Preußen und Österreich sowie zahlreiche andere kleinere Staaten gründeten außerdem den Deutschen Bund. Kleine Notiz noch am Rande: Die Verhandlungen bezogen sich nicht nur auf den europäischen Kontinent, sondern es wurde auch über koloniale Fragen gesprochen, etwa die Rolle Englands als vorherrschender Kolonialmacht, die die Niederlande verdrängte. Gleichzeitig hat England interessanterweise damals schon eine Verurteilung von Sklavenhandel und Sklavenarbeit festschreiben lassen, was natürlich trotzdem de facto nicht zu ihrer Abschaffung geführt hat. Auch auf diese Aspekte können wir hier nicht noch detaillierter eingehen, aber es war uns wichtig, das wenigstens zu benennen, weil sonst die Geschichte ja ganz häufig sehr getrennt voneinander erzählt wird, obwohl das hier ein Kontext ist, an dem eben europäische und koloniale Fragen sehr zusammen besprochen wurden.
Ja, ganz genau. Aber zurück zu den Burschenschaften und Studentenverbindungen. Viele von den deutschnationalen Soldaten, von denen Luca eben erzählt hatte, die waren von diesen Ergebnissen des Wiener Kongresses eher enttäuscht.
Da wurde nämlich keineswegs Deutschland gegründet, sondern der größte Teil wurde Österreich zugeschlagen und es folgte eine Zeit krasser Repression. Und dieser Zeitpunkt, also der Wiener Kongress und die kurze Zeit danach, ist entscheidend für die Geschichte der Verbindungen. Insbesondere der Turnerschaften und der Burschenschaften, weil diese beiden Arten gründeten sich dann nämlich. 1815 gründete sich in Jena die Urburschenschaft und ungefähr in dem gleichen Zeitraum in Berlin, in der Hasenheide, unter Turnvater Jahn, die Turnerbewegung. Das waren im Grunde wie nach dem Ersten Weltkrieg Kriegsheimkehrer, die nichts mehr zu tun hatten. Die hatten keine Ausbildung gehabt, die waren nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen, die hatten nichts zu tun und wollten vor allem kämpfen, weil sie das gelernt hatten. Und sie hatten verloren, was dazu führte, dass ihr Nationalismus noch stärker wurde. Und diese junge nationalistische Bewegung, die war nicht alleine in Deutschland. Damals gab es sehr starke antisemitische Bewegungen, an die heute kaum noch erinnert wird, was dann in der zweiten Hälfte der 1810er Jahre in den sogenannten Hep-Hep-Krawallen mündete, wo im ganzen Deutschen Reich Ausschreitungen gegen Jüdinnen und Juden gemacht wurden von der Bevölkerung. Und an vorderster Front waren eben die Burschenschaften und Turnerschaften.
Ja, also zu der ewig langen Geschichte des Antisemitismus könnte man auch nochmal eine eigene Folge machen. Wir machen an dieser Stelle aber erstmal Schluss. Wie es geschichtlich weiterging und mit welchen Verbindungen wir es in Leipzig zu tun haben, das hört ihr im zweiten Teil der Folge. Also,
bis gleich.
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.